Sie hören eine Sendung von DRS2.
Herzlich willkommen, Daniel Zarno. Ihr erster Roman hat auf sich warten lassen. Sie haben debütiert vor 13 Jahren mit dem Erzählband Dr. Turban. Vor 3 Jahren erschienen dann Variationen über das Geschäft des Hundes, um das mal prosaisch zu benennen, im Hund umdrehen. Warum ist es so lange gegangen mit diesem Roman?
Ich denke, es hat weniger mit mir zu tun. Also ich habe immer geschrieben und ich denke, es ist eine große Kontinuität in meinem Schreiben. Aber ich fand nicht die richtigen Leute. Das ist ja ganz wichtig. Also die richtigen Verleger und die Personen, die das auch wertschätzen können. Und jetzt habe ich das Glück, mit Rainer Weiß und Anja Schutzbach 2 wunderbare Verleger gefunden zu haben, die mir wunderbar auch den Rücken stärken.
Im jungen Verlag Weißbuch, den ja der frühere Suhrkamp-Cheflektor Rainer Weiß gegründet hat.
Genau.
Daniel Zarno, sind Sie ein Einzelkind?
Ich bin ein Einzelkind, ja.
Ja, diese Frage hat natürlich ihren Grund. Der Protagonist Ihres Romans, die Geliebte des Gelatiere, erlebt in Venedig, darauf kommen wir sicher noch, ist ein Einzelkind. Ja, erzählen Sie uns den Plot dieses Schelmen- und Entwicklungsromans, wie ich es nennen würde, Schelmen-Liebes- und Entwicklungsromans.
Es ist ein junger Venezianer, Alvise, also heißt es auf Venezianisch, und er ist eher ein bisschen Außenseiter und man begleitet ihn durch verschiedene Stationen seines Lebens, schon als Kind, als Jugendlicher, dann auch später, wie er Gelatiere wird. Eine ganz prägende Erfahrung ist in der Schulzeit die Begegnung mit Noemi, einem Mädchen, das man neben ihn setzt, wo er gar nicht begeistert ist. Und es entwickelt sich dann da aber eine Vertrautheit und Innigkeit zwischen den beiden, die vielleicht auch noch ganz asexuell ist, aber eine Vertrautheit, die er später nie mehr haben wird. Und diese Noemi, die Tochter eines Amerikaners ist, wird dann
und einer Römerin, also
und einer Römerin, ja, wird dann sehr plötzlich verschwinden. Also der Stuhl neben ihm in der Klasse ist leer von einem Tag auf den anderen. Und er weiß nicht, wo sie ist. Sie meldet sich auch nie mehr. Und das ist ein großer Schock für ihn. Er wird dann andere Beziehungen haben zu anderen Mädchen, andere Frauen. Aber es wird nie mehr so sein wie mit Noemi.
Also er fixiert sich eigentlich auf diese ja fast keusche Berührung im Kindesalter, als sie ihn einmal besucht und er eine heiße Stirn hat, noch geschwächt von der Mandeloperation, die ja, das wissen wir alle, immer zu vermehrtem Eiskonsum führt. Das ist ein altes Motiv, also da ist das Gelato-Motiv eingeführt. Nun, warum eigentlich Venedig? Wie kommt ein Basler dazu, einen venezianischen Protagonisten zu erfinden?
Also zum einen hatte ich im 2003 einen Aufenthalt im Istituto Svizzero in Venedig. Ich konnte da 2-3 Monate verbringen. Ich bin jetzt nicht dahin gefahren mit der Absicht, einen Venedig-Roman zu schreiben. Aber nach 2-3 Wochen in dieser Stadt hatte ich das Gefühl, also da musst du was machen. Das ist so eine fantastische, fast unwirkliche Stadt. Das ist ein Stoff, den du nehmen musst. Und klar war dann natürlich auch, es ist abgegrast, literarisch waren alle da, Brodsky, Thomas Mann, Patricia Highsmith und so weiter.
Das ist hohes Risiko, nicht?
Ja, man kann sich dem eigentlich nicht nähern. Und dann fand ich aber heraus, dass die meisten dieser Protagonisten in diesen Werken von außen kommen und so einen Außenblick auf Venedig haben. Und ich dachte dann, ich könnte es anders machen. Ich könnte einen Venezianer sprechen lassen, sozusagen von innen und von unten kommen. Und zugute kam mir dann vielleicht, dass es zwischen Basel und Venedig so geheime Verbindungslinien gibt.
Ah ja, welche?
Also zum einen ganz aktuell jetzt Karnevale und Fasnacht, zum anderen die Art und die Biennale, also die Kunst wird sehr hochgehalten. Und zum dritten vielleicht sogar in der Mentalität, dass das also irgendwie gar nicht so verschieden ist. Die Venezianer sagen ja, siamo veneziani, poi italiani. Also wir sind Venezianer und dann erst Italiener. Das kommt ein bisschen an zweiter Stelle. Und ich vermute ein bisschen, bei den Baslern und der Schweiz ist es ein ähnliches Verhältnis.
Also ein gewisser Stolz der Stadtbürger im Dreiländereck, die immer auch mehr über die Grenze nach Deutschland und Frankreich geguckt haben, als eben zurück über den Jura in die Schweiz. Sich genau. Da immer ein bisschen ja. Für was Besonderes halten. Das, ja. Das wird uns, wir sind beide Basler, wollen das ja nicht verleugnen, wird uns ja häufig vorgeworfen. Also da eine Parallele zu Venedig. Nun ist diese Geschichte ja in einem gewissen zeitlosen Raum angesiedelt. Also es wird nicht ganz klar, sind es die 70er, 80er, 90er Jahre. Von daher ist diese Situierung Venedig auch nicht so schwierig, sondern es sind Kernerfahrungen eben der Kindheit, der Adoleszenz, der Schule. Also es gibt eben Szenen, wo dieser Alvise ein bisschen gemobbt oder ausgegrenzt, gequält, gehänselt wird, wie man das eben aus anderen Schulsituationen seit Musik oder überall kennt. Also von daher braucht es das lokale Kolorit in Bezug auf die Darstellung des Protagonisten eigentlich nicht, sondern es ist mehr das Umfeld, wo er sich drin bewegt, das dann venezianisch ist. Der Vater ist Vaporetto-Führer. Von daher lockt das dann mit den vertrauten Namen.
Ja, und natürlich, er wird ja dann eben Gelatiere. Und wie wir ja beide wissen, in der Schweiz ist dieses Gelateriewesen gar nicht so verbreitet, also im Gegensatz zu Deutschland oder eben jetzt eben auch in Italien, wo es wunderbare Eisdielen gibt, die ihre Eiskreation ganz prächtig auch präsentieren. Und von daher muss es natürlich Venedig sein.
Ja, dort ist es wirklich ein Handwerk. Bei uns ist es ja weitgehend ein Kunstkonserven geworden. Es ist Fabrikeis, das wir schlecken. Und das gibt dem Buch natürlich auch einen sinnlichen Reiz, davon zu schreiben. Er erfüllt ja dann die Erwartungen nicht, dieser Alvise, ob jetzt wegen seiner schwierigen Beziehungen zum anderen Geschlecht oder weil er eben ein bisschen ein Eigenbrötler ist. Also der Vater wünscht sich natürlich, dass er zum Militär geht, dass er Karriere macht, dass er studiert, und er verweigert sich dem in gewisser Weise, arbeitet bei einem Gelatiere und wird so eingeführt, aber das ist natürlich mit einem Abitur in der Hand sozusagen, ist er wie unterfordert oder erfüllt er die Karriereerwartung nicht. Daniel Zahner, ich schlage vor, dass wir uns jetzt eine Passage aus dem Buch anhören. Es ist sehr leichtfüßig erzählt, es hat etwas eben von diesem luftigen Eis, wie man es in den Eisdielen, das ist nicht mit dickem Rahm und dicker Schokolade gestanzt, sondern es kommt luftig daher. Wir hören uns eine Stelle an, wo er wieder bei dem Gelatiere arbeitet. Kurz zuvor hat er die militärische Aushebung absolviert. Auch da muss ich natürlich sagen, ob es jetzt in der Kaserne Treviso wirklich so zugeht oder ob es auch in Aarau, Bern oder Basel bei einer Aushebung ähnlich zugeht, in diesem Kasernenhofton, wenn einer kommt und sich eigentlich drücken will, er erfindet ein Magengeschwür und ist jetzt in dieser Zwischenlage, hat den Bescheid noch nicht, kommt er frei, muss er einrücken und verbringt so seine Zeit in diesem Schwebenden dazwischen. Bitte lesen Sie uns.
In der Freizeit ging ich häufig zum Zatterecke, setzte mich auf ein Bänkchen oder ein Poller und las Ufer der Verlorenen von Brodsky. Es war ein schmales Bändchen. Ich las es etwa ein Dutzend Mal. Hatte ich es zu Ende gelesen, begann ich von Neuem. Am liebsten aber schaute ich aufs Wasser und träumte ein bisschen vor mich hin. In solchen Momenten fühlte ich mich frei. Wenn sich mein Blick in den Wellen verlor, schwand auch meine Angst vor dem, was kommen mochte. Vor den 8 Monaten warten, immer im Ungewissen, ob ich für tauglich oder untauglich erklärt oder zurückgestellt würde. Nach langen Monaten des Wartens hatten Söhne von Kollegen meines Vaters Bescheid erhalten. Sie mussten nach Genua, Udine und Treviso. Deshalb fragte mich mein Vater nun jeden Abend, ob ich den Brief mit dem Marschbefehl bekommen habe. Er sah mich schon als Panzergrenadier, der mit scharfen Handgranaten um sich warf, oder als Fallschirmjäger, der sanft vom Himmel glitt. Aber es war nichts eingetroffen. Alles war noch in der Schwebe. Ich war nervös und unruhig. Die Erwartungen meines Vaters lagen wie eine tonnenschwere Last auf meinen Schultern. Dann kam eines Tages der Anruf von Michele. Er hatte eben vom Verteidigungsministerium in Rom die Bescheinigung erhalten. Er war befreit, wegen Sehschwäche. Dabei sah er besser als ich. Ich gratulierte, rannte zum Briefkasten hinunter und zog neben dem Corriere della Sera und der Gazzetta dello Sport einen grauen Umschlag heraus. Er verströmte diesen Kasernengeruch, der roch, als wolle er mich an etwas erinnern, das ich nicht erlebt haben konnte und das doch ganz deutlich in mir war. Mein Herz raste. Ich spürte, wie die Adern am Hals und an den Schläfen pochten. Ich konnte kaum atmen. Dann gab ich mir einen Ruck und riss den Umschlag auf. Heraus fiel kein Marschbefehl, sondern der Bescheid, dass ich untauglich und vom Militärdienst befreit sei. Ich sprang in die Luft, reckte die Faust gegen den Himmel und jubelte. Ich konnte es kaum glauben. Trotz aller Widrigkeiten hatte ich mich durchgesetzt. Ich rannte hinauf in die Wohnung und rief Michele an. Das Ereignis musste gefeiert werden. Dieser spektakuläre Doppelerfolg verlangte nach etwas Spektakulärem. Wir entschieden uns für die Terrasse des Hotels Gritti Palace, schräg gegenüber der Kirche Santa Maria della Salute. Beide hatten wir noch nie auf dieser Terrasse gesessen. Es war ein Ort für die Superreichen, den alten venezianischen Adel und die Nouveau Riche. Eine Nacht in der Suite kostete so viel, wie ich in einem Jahr in der Gelateria verdiente. Aber man hatte eine herrliche Sicht auf den Canalazzo, einen Logenplatz direkt am Wasser. Und wir hatten allen Grund, uns etwas zu gönnen. Ich bestellte Champagner und ein Vanille Gelato, das mit exotischen Gewürzen serviert wurde, elegant verziert mit zarten Schokoladenröllchen und einer Reihe von Margeriten. Michele entschied sich für die Frucht-Nuss-Eisbombe mit Maraschino-Kirschen, serviert an einer karamellisierten Rumsoße. Wir tranken Champagner, kosteten die deliziösen Gelati und konnten unser Glück noch immer nicht fassen. In der Schule war alles vorgespurt gewesen. Man hatte nur den vorgegebenen Weg gehen müssen und war durchgekommen. Hier aber hatte ich zum ersten Mal selbst die Entscheidung getroffen, welchen Weg ich gehen wollte, hatte trotz Warnungen alles geplant, vorbereitet und durchgezogen. Das Vanille Gelato zerging auf meiner Zunge und aus dem Eis stieg eine Erinnerung auf. Noemi. Ich aß das Eis und spürte ihre Hand auf meiner heißen Stirn. Viele Male hatte ich Vanilleis gegessen, seit ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, und es hatte mir nie etwas gesagt. Ich hatte es in Pippos Gelateria tausende Male in Becher und Waffeln gefüllt, hatte es dauernd vor Augen, und es hatte nichts ausgelöst in mir. Die Erinnerung war versunken, verlaufen, hatte sich in nichts aufgelöst. Jetzt aber, als ich das Vanilleis auf der Zunge spürte und den Geschmack wiedererkannte, wie ich ihn damals geschmeckt hatte, war es, als ob Noemi mit mir auf der Terrasse wäre, als ob sie mit ihren strahlenden Augen und ihrer ganzen Zerbrechlichkeit dasäße und mich anblickte, und ich sah die weißblau gestreiften Leibchen der Gondolieri und die Spiegelungen des Lichts im Wasser, und alles in mir war geweckt und in Bewegung.
Soweit ein Ausschnitt aus Die Geliebte des Gelatiere von Daniel Zano. Er ist heute Gast in Reflexe. Ja, alles in mir war geweckt und in Bewegung. Wir haben jetzt gehört, wie eben dieses Leitmotiv des Speiseeises und des Vanilleduftes mit dieser ja doch unglücklich oder sehnsüchtigen Liebe des Alvise zu dieser Noemi, von der man gar nicht so viel erfährt, dass im Grunde ist es auch ein Spiel doch mehr mit Projektionen und Fantasien und es ist nicht ein reales Liebesobjekt, wonach sich dieser junge Mann verzehrt. Wie ernst oder wie ironisch ist die Hauptfigur für Sie selbst?
Also jetzt Alvise oder Noemi?
Ja, Alvise. Beide.
Doch, also ich würde es jetzt nicht zu ironisch lesen. Also klar ist Noemi ein bisschen eine Traumfigur und da geht viel rein und er selber ist ja auch ein Träumer, also er fantasiert sich ja alles aus. Zugleich ist er aber auch dann wieder ein Realist, also wenn er da Gelatiere ist und die Leute rennen ihm die Bude ein und er gewinnt diese Coppa d'Oro, eine Art Oscar für den besten Eismacher.
Genau, also er macht dann wirklich Karriere dem Business, ja. Kann sogar eine Gelateria übernehmen, ja. Und eben gewinnt diesen Coup unter Berufsleuten, also für die offenbar das beste Eis.
Das beste Eis. Also da ist er natürlich auch dann wieder ein Realist und mit beiden Beinen auf dem Boden. Also er ist beides, ein Träumer und ein Realist.
ein Träumer und auch ein bisschen tollpatschig oder im Umgang mit Frauen. Also, was ist das eigentlich für ein Frauenbild? Also die eine will nicht mit ihm tanzen, die andere will 2 Monate nicht mit ihm schlafen, weil sie angeblich gleich den Eisprung immer hat. Eine dritte vergewaltigt ihn dann beinahe während des Karnevals. Und eine vierte benutzt ihn nur als Zwischenspiel. Also er hat keine glückliche Hand mit diesen Frauen. Das ist fast ein bisschen misogyn.
Nein, also so würde ich das nicht sehen. Er geht halt als Adoleszenter durch diese ganzen Schwierigkeiten, die sowohl die Frauen mit den Männern haben, wie auch die Männer mit den Frauen. Also ich denke, das ist jetzt also auf keinen Fall frauenfeindlich, sondern es zeigt halt in aller Härte die Missverständnisse und die Verwerfungen, die es da halt auch gibt und die vielleicht auch zu einer Adoleszenz dazugehören.
Dann kommt aber eine gesundheitliche Krise und die ist dann sozusagen der Katalysator für das große Finale, das dann anhebt. Erzählen Sie uns das ein bisschen, weil da sind wir jetzt wieder im mehr ironischen oder satirischen Bereich.
Also er feiert seinen 32. Geburtstag und zu diesem 32. Geburtstag mit 32 Gästen im Hotel Bauer in Venedig gibt es einen...
Das Bauer Grünwald am Canale Grande, ja. Also Venedig-Gänger kennen das fast unvermeidlicherweise.
Da wird also sein Fest ausgerichtet, es gibt ein wunderbares Essen und zum Dessert eine große Eistorte, die nicht er gemacht hat, die er da angeliefert wird. Und die auch unglaubliche A's und O's bei den Gästen hervorruft, mit Vanilleeis draußen, aber mit Mandarineneis im Inneren. Und diese Torte aber stürzt ihn sozusagen ins Verderben, denn da holt er sich eine Vergiftung. Und das gefiel mir halt als Idee, dass das, was ihn groß macht, das Eis, dass ihn das auch
ins Verderben stürzt. Ja. Oder jedenfalls in große Kalamitäten.
Ja, ja. Und er kommt dann ins Spital, hat also eine schwere Vergiftung und es ist nicht ganz klar, ob er seine Gelateria weiter betreiben kann, weil es wird ihm eine Laktoseintoleranz diagnostiziert und wenn er natürlich kein Eis mehr essen kann, wie ihm das die Ärzte raten, dann ist es vorbei. Also er ist da wirklich ein bisschen verloren in einer wirklich existenziellen Krise. Mit den Frauen läuft es auch nicht, mit der Arbeit ist alles unsicher und er fühlt sich sehr, sehr schlecht. Also, und in dieser Situation räumt er seine kleine Dachwohnung auf, die er da hat in Venedig, in der Nähe des Zaterecke, stößt dabei in einer Schublade seines Schreibtisches auf ein rotes Haarband, das nach Vanille riecht. Und in diesem Moment ist ihm klar, er muss, das Haarband von Noemi natürlich, er muss diese Noemi suchen in Amerika. Er will sie noch einmal treffen und er will herausfinden, was da ist, ob das wirklich seine große Liebe gewesen ist, die er zu früh getroffen hat. Es geht in diesem Buch auch um den richtigen Zeitpunkt, zu früh oder zu spät, oder ob das jetzt alles nur Projektion war. Und dann recherchiert er im Internet und bricht auf nach Amerika.
Genau, also zuvor, das ist wirklich für mich sehr schelmenromanartig, also eben realsatirisch, nur nie in ein venezianisches oder italienisches Hospitale, weil was man da erlebt, macht die meisten wahrscheinlich noch kränker oder elender, als sie bei der Einlieferung sind. Das ist sehr witzig, sehr träf geschildert. Jetzt aber wird's ernst. Plötzlich ist er in den Vereinigten Staaten, in der Nähe von New York zunächst. Hat er sich mit ihr verabredet? Sie ist verheiratet, also sie kann auch nicht einfach weg und sie haben aber einen Treffpunkt ausgemacht.
Nein, sie haben keinen Treffpunkt ausgemacht. Er geht dahin, er hat eine Adresse, er weiß aber nicht genau, wo das ist. Ach so. Und er sucht sie da. Und vielleicht auch in seiner tollpatschigen Art, also er nimmt da in der Nähe ein Hotelzimmer, leiht sich ein Bike aus, fährt in der Gegend rum und will also mit dem Rad dieses Haus ausfindig machen. Und dann ist es ja ein Hund, der ihm nachstürmt, ein Riesenpudel, der ihn zu Fall bringt. Über den Haufen rennt. Und da fällt er zu Boden. Und es ist dann eine Frau in seinem Alter, die aus einem hellblauen Haus kommt und ihn doch bittet, der ist sozusagen die Hundebesitzerin ist und ihn bittet doch, der ist es wahnsinnig peinlich, was ihr Hund da angerichtet hat und ihn bittet, sich ein bisschen auszuruhen in ihrem Haus.
Und das ist aber tatsächlich diese Normi. Also da sind wir jetzt doch eigentlich nahe Hollywood, weil ich habe gedacht, sie wären verabredet. Aber der Zufall spielt also, wie es spielt. Und dann brechen sie gemeinsam zu einem kleinen Ausflug auf. Ja, erzählen Sie selber, Daniel Zano.
Zu den Niagara-Fällen. Das war sozusagen der Wunsch von Noemi, da mal hinzugehen. Also Noemi ist eben inzwischen verheiratet, hat 3 Kinder und hat aber nie diese Hochzeitsreise gemacht mit ihrem Mann, was sie sich sehnlichst gewünscht hat, einmal in ihrem Leben zu den Niagara-Fällen. Und jetzt ist die Konstellation die, dass ihr Mann mit den Kindern bei den Schwiegereltern ist in Montana und sie also fährt jetzt mit Alwiese zusammen zu diesen Fällen.
Und dort kommt es, wie es kommen muss. Wir müssen nicht alles verraten. Also sie finden sich zunächst, aber am Schluss endet es in einer Tragödie. Alwiese kehrt allein zurück nach Venedig. Alles ist aus, also im Grunde bleibt es nach dieser kurzen Erfüllung bei der Sehnsuchtsprojektion. Ja, deuten Sie uns noch den Schluss oder wie wollen Sie ihn gelesen haben? Er kehrt wieder zurück, aber die Eisproduktion sagt ihm auch nichts mehr, ob jetzt aus diesen Laktosegründen oder irgendwie hat er sich das auch überlebt. Er steht wieder am Nullpunkt, nicht in dem Moment, mit der großen Trauer und natürlich jetzt ewigen Sehnsucht nach der Toten.
Ja, wobei, wenn man das philosophisch liest, es ist jetzt natürlich schwierig, darüber zu sprechen, ohne allzu viel zu verraten. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Die philosophisch gelesen könnte man auch sagen, er hat sie jetzt für immer. Indem er sie verloren hat, hat er sie jetzt für immer.
Ja, und er bleibt insofern incurabile, also er bleibt unheilbar verliebt und das ist natürlich ein schönes Motiv. Was ich angesichts ihres eben sehr leichthändigen, legeren Stils, der ja auch viel auslässt, wir haben das gehört, momentweise wird eine Szene sehr detailliert geschildert, wie damit mit diesem Brief öffnen, aber sonst geht das in großen Sprüngen mit einer großen Souplesse, die sich nicht im Einzelnen verliert. Im Kern nochmals die Frage, ich habe das eher als augenzwinkernde Lektüre oder Darstellung erlebt. Also, weil eigentlich kann man ja so nicht mehr schreiben, ohne den Kitsch zumindest zu streifen, nicht? Also es ist eine solche Geschichte.
Ich meine, es hat ja auch immer wieder ein Augenzwinkern drin, also im Spital oder mit dieser Eistorte. Es hat jede Menge Augenzwinkern drin. Und zugleich aber, denke ich, hat jeder Mensch dann doch auch noch so eine Sehnsucht.
Nach tiefen Gefühlen.
Ja, nach echten tiefen Gefühlen. Und das wollte ich halt irgendwie darstellen.
Insofern spiegelt das der Schlussteil des Buches und es sind eigentlich wie zwei Schreibarten, die sich abwechseln.
Ich denke eher, es ist so, dass im Komischen ist auch Trauriges, im Traurigen ist auch Komisches und es ist alles vermischt und die Sprache ist so leicht, das wird ja dann auch mal beschrieben am Anfang, da ist dann noch Aushilfe in dieser Gelateria und der Pippo, also der erfahrene Gelatiere, sagt ihm dann, wie er das Eis richtig machen muss und da muss die richtige Menge Luft rein. Und so ist das, denke ich, auch mit der Sprache. Also da ist auch so genug Platz für den Leser drin. Ich vermute ja auch, dass zwischen dem Schreiben und dem Eisherstellen, dass es da einige Parallelen gibt. Das ist ja auch so ein Mischen und Rühren und Abwägen. Und jetzt gerade zum Beispiel Noemi wird ja nicht ausführlich gestaltet oder dargestellt, wie sie aussieht, sondern absichtlich so ein bisschen offen gelassen, damit auch die Fantasie der Leserin und des Lesers da spielen kann.
Genau, sie kann auch als Projektionsfläche für jeden Leser dienen. Wird da nicht festgelegt?
Nee.
Gab es jenseits der Speiseeisproduktion Vorbilder oder Orientierungspunkte für Sie beim Schreiben? Also der Alwiese liest ja x-mal Joseph Brodskys Ufer der Verlorenen, aber das ist ja ein ganz andere, das ist einfach natürlich eine große poetische Annäherung an Venedig. Sie schreiben ganz anders. Wo würden Sie sich einordnen wollen?
Vielleicht hat es was Angelsächsisches, also das ist mit großem Zug und Tempo erzählt und jetzt im Gegensatz zu meinen früheren Büchern, wo ich ja sprachlich ausprobiert und experimentiert habe.
Genau, im Erzählband.
Ja, im Dr. Turban, aber auch im Hundumdrehen noch extremer. Ist jetzt das einfach völlig entschlackt und die Sprache ganz in den Dienst der Geschichte gestellt und da gibt es kaum ein Wortspiel drin. Also das ist einfach Drive und Tempo und es geht um die Geschichte hier.
Also bewusste Schlichtheit, genau. Ja. Es werden keine Pirouetten, keine poetischen gedreht, sondern es wird mit Zug erzählt, genau.
Ja, ja, ja.
Das Buch ist schon ein paar Wochen alt. Wie sind die Reaktionen? Werden Sie jetzt überall in Eisdielen eingeladen zum Lesen?
Zum Teil schon. Also bis jetzt ist es sehr erfreulich. Die ARD will mit mir in Venedig drehen und hatte einige Lesungen und ist bei diesen kleinen Buchhandlungen, glaube ich, schon auf der Bestsellerliste. Also bis jetzt ist es recht erfreulich.
Daniel Zahnow, vielen Dank für diese Auskünfte und Ihrem Buch wünschen wir alles Gute.
Herzlichen Dank.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.